Eines der wichtigsten Kapitel der Rumänen-Deutschen war die Zeit zwischen den zwei Weltkriegen. Das war jene Zeit, die vorbereitet hat eigentlich das Ende der deutschen Bevölkerung in Rumänien, weil damals etwas geschah, was die deutsche Mentalität von hier änderte. Man war hier zu Hause über 800 Jahre und plötzlich hieß es Heim ins Reich und viele fingen an, an dieses zu glauben und nach Deutschland auszuwandern. Aber vorher war was passiert. Ich möchte wissen, was tat sich in der Geschichte zwischen den zwei Weltkriegen, wie kam es zum Zweiten Weltkrieg und wie war das Echo in Siebenbürgen und in Banat, also bei den Deutschen in Rumänien?
Es ist nicht schwer zu beantworten. Und zwar, alles hängt mit dem Rolle der Nationalsozialisten in Deutschland zusammen. Und zwar, nach der Machtergreifung in Deutschland hat sich auch die Lage der Volksdeutschen in Rumänien geändert. Und zwar in den 30er, 40er Jahren, also die Volksdeutschen aus Rumänien kamen zu dem Schluss, dass eigentlich Deutschland ist der wichtige Machtfaktor in Europa. Es gab auch eine Nazi-Indoktrination, vor allem der jungen Leute, die auch nach Deutschland gingen, um dort zu studieren. Und dann sie kamen zurück mit der neuen Idee. Das hatte auch Konsequenzen für die weitere Entwicklung der deutschen Minderheit in Rumänien. Wir wissen schon, dass es gab auch Nazi-Strömungen innerhalb der deutschen Minderheit. Man kann sagen, dass bis etwa 1938 die Volksdeutschen aus Rumänien haben sich sehr loyal gegenüber der rumänischen Stadt verhalten.
Ja, aber hier brauchen wir die Klammer. Wieso ist es Hitler gelungen, so in kurzer Zeit so stark zu werden? In Deutschland und dann den Einfluss bisher?
Weil Hitler hatte von Anfang an gesagt, dass er ist bestrebt, die Friedensverträge von Versailles zu revidieren einerseits, ja. Und nach der inneren Stabilisation, Hitler hatte ein umfangreiches Programm also durchgesetzt, also Wiederausrüstung, die Rückgewinnung der verlorenen Gebiete durch die Friedensverträge von Versailles und selbstverständlich auch die Rolle und auch die Wichtigkeit der Deutschland stieg. Und sehr wichtig war auch die Unterzeichnung des Ribbentrop-Molotow-Paktes vom 23. August 1939, die wirklich sehr schwere Konsequenzen für ganz Europa und kann man sagen für die ganze Welt hatte.
Das hat natürlich niemand vorausgesehen damals.
Ja, genau, das war ein Schlag, vor allem für die betreffenden Länder, auch für Rumänien. Und wir wissen, dass im Zuge des geheimen Zusatzprotokolls, es gab auch ein geheimes Zusatzprotokoll, also des Molotow-Ribbentrop-Paktes, Russland gewann einige wichtige Gebiete im Ostmitteleuropa, auch in Polen, baltische Staaten, Buchenland, Bessarabien und so weiter. Und was bedeutete diese Heimisreichspolitik? Und zwar, dass die Volksdeutschen, die in diesen Gebieten wohnten, der russischen Einflusssphäre also entnommen und nach Deutschland umgesiedelt. So hieß diese Politik Heimisreich, also zurück ins Reich. Und so hat man auch die Umsiedlung der Volksdeutschen aus Bessarabien bzw. aus Buchenland
also durchgeführt. Also Persönlichkeit in Deutschland. Ja. Und jetzt gab es auch Persönlichkeiten in Siebenbürgen, die das auch mitgemacht haben. Das ist interessant. Also in Deutschland war es Adolf Hitler und in Siebenbürgen ein gewisser Andreas Schmidt. Wer war dieser Andreas Schmidt und wie gelang es ihm, so einen großen Einfluss in Siebenbürgen zu haben?
Er war ein junger Mensch, ein unerfahrener Mensch. Er ist in Monerade. Donnersmarkt, also geboren 1912, wenn ich mich gut entsinne. Und er war unter anderem Schulkollege von Cornel Coposu, Klassenkollegen. Und er ging nach Deutschland zu studieren, ist dort in Verbindung mit den einflussreichen Kreisen der SS eingetreten. Und dann, er hatte eine wichtige Rolle, weil er war unter anderem Schwiegersohn des SS-Generals Gottlob Berger, einer der engsten Mitarbeiter Heinrich Himmlers und auch Chef des SS-Hauptamtes in Führung der SS. Durch solche Verbindungen konnte er durchsetzen, dass er als Führer der deutschen Volksgruppe im September 1940 eingesetzt wurde.
Wie nahmen die Menschen ihn hier auf? Sie haben sich darüber dokumentiert.
Die ehemaligen Leiter der deutschen Minderheit, vor allem die konservativen Leiter wie Hans-Otto Roth und andere, sie haben sehr skeptisch diese Ernennung entgegengenommen.
Und die Kirche?
Und die Kirche auch, weil der Viktor Glondis war ein bekannter Gegner der Nazis. Er hatte durch seine ganze Tätigkeit als ein Dorn im Auge für die Nazis gebildet. Und nach der Machtübernahme durch Andreas Schmidt eigentlich, der Bischof Viktor Glondis wurde gezwungen, zurückzutreten. Statt Viktor Glondis, diese Funktion wurde von Wilhelm Stieder übernommen. Wilhelm Stieder war auch ein Anhänger von Andreas Schmidt, war auch Mitglied Mitglied der NSDAP, also bei Rumänen, die bekanntlich im November 1945 im Mediaspeilig gegründet wurde. Also es begann mit der Ernennung Andreas Schmitz und seiner Mitarbeiter, also an der Spitze der deutschen Volksgruppe in Rumänien, eigentlich begann der sogenannte Gleichschaltungsprozess, also die Übernahme des deutschen Modells hinsichtlich der Struktur und Gliederung der deutschen Minderheit in Rumänien. Und dadurch auch der Einfluss der Nazi-Deutschland also immer stärker wurde.
Ja, und dann begann der Krieg. Und dann
genau, begann der Krieg. Dann gab es auch die bekannte SS-Werbungen, ja, die Werbungen für die Waffen-SS und auch für die anderen Einheiten
der Wehrmacht. Ja, und die Abmachung mit der Regierung, mit Rumänien.
Genau, es gibt auch solche Äußerungen, wonach eigentlich Antonescu hatte nichts dagegen unternommen, um diese Vorsätze von der SS-Werbung zu retten. Das ist vollkommen falsch. Antonescu hat sich widergesetzt, versuchte so gut wie möglich diese Rekrutierungen aufzuhalten, bis 1943, wenn der deutsche Druck so stark wurde, dass er konnte nichts mehr entgegensetzen. Ja. Es ist bekannt, dass der Vertrag vom Kronstadt vom 12. Mai 1943, unterzeichnet von Manfred Killinger, der deutsche Gesandte in Bukarest, ermöglichte die SS-Werbung, die legale SS-Werbung in Rumänien. Dadurch, bis etwa August 1944, die Zahlen schwanken zwischen 60.000 und 70.000 Volksdeutschen wurden in der SS aufgenommen. Sie haben also innerhalb der Waffen-SS-Verbände gekämpft, auch ein hohes Blutzoll gezahlt. Etwa 10% der Leute sind an der Ostfront gefallen. Genaue Ziffer haben wir nicht, weil es ist unmöglich, eine genaue Ziffer zu liefern. Aber trotzdem, es gibt zum Beispiel die Ziffern, die der Historiker Paul Milata angibt, ein berühmter Historiker, und sein Buch über die SS-Werbung in Rumänien ist das Beste, was wir bisher haben. Und er behauptet, dass etwa 65.000 bis 70.000 Vorsätzchen innerhalb der Wehrmacht und Waffen-SS gekämpft haben.
Nach dem Krieg, die Tragödie, das ist was anderes, die erwähnen wir nicht mehr. Mir war es interessant, von Ihnen zu erfahren, wieso diese Deutschlandsrumänen so hineingefallen sind. Denn wir sind eine nächste Generation und ich habe das nie verstanden, warum sowas passiert ist. Aber das war dann der Anfang, denn das Jahr 90 brachte dann das große Ende. Es ist wie ein Mikrob geblieben, dieses Heim ins Reich. Sie dachten, sie müssen nach Deutschland.
Ja, weil sie wurden kollektiv bestraft von dem kommunistischen Regime, weil alle Deutschen, also Volksdeutsche in Rumänien, wurden als Nazis angesehen und auch solche auch behandelt. Ja. Also Nazi bedeutete Volksdeutsche und umgekehrt. Ja. Also es gab die kollektive Bestrafung, die Leute wurden entrechtet. Die Lage der Volksdeutschen bis zum Tod Stalins war willkürlich, kann man sagen.
Es gibt noch ein paar Historiker,
die damit beschäftigt sind. Also,
obwohl es ist nicht aufgearbeitet, das Kapitel. Und es wäre noch sehr
einige Kapitel sind schon bearbeitet worden, aber andere warten noch auf die Bearbeitung. Ja. Es gibt auch junge Historiker, die sich damit beschäftigen. Ich werde nur einen Namen nennen, Laura Georgiou. Sie hat ein ganz gutes Buch über die deutsche Gemeinschaft in Rumänien nach 1945 als Doktorarbeit.
In rumänischer Sprache?
In rumänischer Sprache.
In Straßburg haben die Wortsis veröffentlicht.
Nein, in Bukarest. Es ist in Bukarest bei Tritonic Verlag, wenn ich mich gut entsinne.
Schon in rumänischer Sprache.
Ja, schon in 2016. Das ist eine Doktorarbeit und ist eine ganz gute Arbeit, muss man ihr zugeben.
Also es hat angefangen, auch rumänische Historiker beschäftigen.
Also es gibt Historiker, die sich damit beschäftigen.
Es wird aufgearbeitet, auch diese
Es wird,
Periode.
Ja, es wird.
Ja, na, Sie sind ja auch noch jung, Sie haben noch viel zu tun.
Allerdings, ich beschäftige mich auch mit der deutschen Minderheit, aber ich gehe eigentlich bis 1945, also bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges.
Ja, dann fängt eine ganz andere Periode.
Ja, also eigentlich beschäftige ich mich mit der Zwischenkriegszeit und vor allem mit dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, und das ist interessante Zeit.
Es ist sehr wichtig, dass Leute gibt, die sich damit beschäftigen, das ist kein Tabu mehr, bis 1989 über die deutsche Minderheit zu schreiben, das war fast unmöglich. Auch der Zugang zu Archiven war also gesperrt. Jetzt, wir haben alle Voraussetzungen, um dieses Thema gründlich zu bearbeiten.
Also es war interessant, dass bei dieser großen Tagung auch die Minderheiten zu Wort
kamen. Es ist auch normal, so wie wir sind in Rosenau, es ist eine deutsche Stadt, obwohl leider gibt es keine Deutsche mehr oder sehr wenige, aber trotzdem, es ist ein Teil der deutschen Geschichte und sie muss bearbeitet werden.
Danke fürs Gespräch.